Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Mutige Verantwortung oder sträflicher Leichtsinn? Der Vorstoß am Wochenende aus Thüringen für ein rasches Ende der meisten Corona-Beschränkungen sorgt auch zu Beginn der Woche weiter für heftige Debatten. Konsens dagegen weitgehend in Politik und Gesellschaft über die baldige Aufhebung der weltweiten Reisewarnung. Und es gibt zumindest vorsichtige Hoffnung auf die Entwicklung eines Impfstoffes. Erste positive Nachrichten aus den Laboren der Wissenschaft. Zunächst aber auf das politische Parkett. Mit dem langsamen Abflachen der Pandemie scheint es endgültig vorbei mit dem mühsam erreichten Konsens der Verantwortungsträger in Bund und Ländern. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow setzte sich mit seinen Ankündigungen an die Spitze der föderalen Lockerungsbewegung. Doch nach heftiger Kritik, nicht nur aus Berlin, hat man in Erfurt die Entscheidung über ein Ende der Corona-Beschränkungen nun vorerst vertagt. Johannes Kuhn fasst zusammen.
Als Bodo Ramelow nach der Kabinettssitzung vor die Presse trat, scherzte er. Die ganze Bundesrepublik habe mit Spannung auf diese Sitzung gewartet, so der thüringische Ministerpräsident. Und dann verkündete er, über mögliche Lockerungen in der Corona-Krise wird erst kommende Woche entschieden.
Es gab zu keinem Zeitpunkt die Vorstellung, auch von mir nicht, dass heute diese Entscheidungen getroffen werden. Ich habe am Freitag in dem Interview gesagt, ich werde heute meinem Kabinett Vorschläge machen. Die Vorschläge habe ich gemacht und das Kabinett hat auf Basis dieser Vorschläge jetzt beschlossen, am nächsten Dienstag im Kabinett konkrete Maßnahmen aus dem Gesundheitsministerium aufzurufen.
Ramelows Äußerungen über die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen waren in den vergangenen Tagen heftig diskutiert worden. Auch in der rot-rot-grünen Landesregierung, wie er selbst einräumte. Der linken Politiker fühlt sich missverstanden. Fest steht inzwischen, Regelungen wie der Mindestabstand von 1,50 Meter oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei größeren Menschenansammlungen bleiben auch in Thüringen weiterhin in Kraft. Auch Sachsen will an diesen beiden Regeln festhalten. Der Freistaat hatte ebenfalls angekündigt, ab 6. Juni von Verboten auf Gebote umzuschwenken. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer nach der Sitzung des Kabinetts:
Wir bleiben bei unserer Strategie der vergangenen Monate, dass wir mit dem Rückgang des Risikos einer Infektion mehr auf die Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers setzen und weggehen von den generellen Regeln des Staates.
Eine Entscheidung über die konkreten Änderungen soll jedoch ebenfalls erst kommende Woche fallen. Sachsen-Anhalt hat hier am Dienstag bereits entschieden. Bei Feiern wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Geburtstagen sind künftig bis zu 20 Teilnehmern erlaubt. Ab Donnerstag dürfen zudem bis zu 10 Menschen gemeinsam unterwegs sein, die nicht in einem Haushalt leben. Auch Brandenburg erlaubt Zehnergruppen, dazu Privatfeiern mit bis zu 50 Gästen. In Baden-Württemberg sind ab 1. Juni Sitzplatzveranstaltungen mit unter 100 Menschen möglich. Bremen erlaubt ab dem morgigen Mittwoch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, solange nicht mehr als 20 Menschen dabei sind. Die Bundesländer gehen also ihren eigenen Weg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dämpft deshalb Hoffnungen auf eine gemeinschaftliche Vorgehensweise. Selbst eine baldige Telefonschalte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidentenkonferenz sei nicht absehbar. Im Moment könnten sich nicht einmal die CDS, also die Chefs der Staatskanzleien, mit Kanzleramtschef Helge Braun auf gemeinsame Eckpunkte einigen.
Im Moment ist mein Eindruck, dass das Gesamtfundament und die Akzeptanz für gemeinschaftliche Lösungen sehr zurückgeht. Mein Kollege Kretschmann, mit dem ich diese Woche telefoniert habe, haben uns lange darüber ausgetauscht, was macht das für einen Sinn. Auch mit der Bundeskanzlerin haben wir uns lange ausgetauscht. Wir haben jetzt versucht, es mit den CDSen zu schaffen, eine neue Einigung zu erreichen. Das ist im Moment auch wieder verschoben worden. Erst wenn CDS eine Einigung haben, kann man wieder erneut zusammentreten, sonst ist es schwierig.
Söder kündigte an, dass Theater und Kinos in Bayern ab dem 15. Juni wieder öffnen dürfen. Auch Konzerte sollen wieder möglich sein. Alles mit jeweils maximal 50 Besuchern im Inneren und 100 Besuchern im Freien. Brandenburg öffnet die Kinos ab dem 6. Juni, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gehen diesen Schritt bereits diese Woche. Alle Bundesländer setzen dabei auf Abstand, Hygieneregeln und Maskenpflicht.
Für den Deutschlandfunk ein Bericht von Johannes Kuhn. Vor nicht notwendigen touristischen Reisen in das Ausland wird derzeit gewarnt. So steht es in dicken Lettern derzeit noch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes. Eine weltweite Reisewarnung. Es ist gefährlich, egal wohin es geht. Eine Botschaft notwendig in den Zeiten der Pandemie, um eine Verbreitung des Virus zu stoppen. Nun scheint die Lage zumindest in Europa wieder halbwegs unter Kontrolle. Mitte Juni könnte die Bundesregierung deshalb die Reisewarnung für EU- und Schengen-Länder aufheben. Gudula Geuter.
Das länger in Aussicht gestellte Ende der weltweiten Reisewarnung Mitte Juni gewinnt Konturen. Auch wenn nun das Bundeskabinett morgen nicht entscheiden wird, die Abstimmung zwischen den Ministerien läuft und im Grundsatz besteht offenbar Einigkeit. Dabei bezieht sich das Eckpunktepapier nur auf Europa, genauer auf die 26 EU-Partnerländer, auf die weiteren Schengen-Staaten, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein und auf Großbritannien. Schon in der vorvergangenen Woche hatte Bundesaußenminister Heiko Maas im Deutschlandfunk betont:
Ich hoffe, dass wir bis Mitte Juni, solange diese Reisewarnung noch gilt, für jedes Land eine Vereinbarung haben, was es heißt, dorthin zu kommen, welche Dinge zu berücksichtigen sind. Ja. Und aus der Reisewarnung dann Reisehinweise werden, damit die Leute wissen, was sie erwartet.
Seitdem wurde verhandelt. Trotzdem müssten die Gespräche, wenn das Kabinett entschieden hat, weitergeführt werden. Denn dort soll zuerst einmal in abstrakter Form festgelegt werden, was Deutschland von anderen Ländern erwartet. Außerdem weist das Papier auch der Europäischen Kommission eine Rolle zu. Sie soll aufgefordert werden, Sicherheits- und Schutzkriterien so zu definieren, dass sie von Land zu Land vergleichbar sind. Bis tatsächlich aus den Warnungen bloße Hinweise werden, kann also noch einige Zeit vergehen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, weist auf die Hürden hin, die dabei zu nehmen sind.
Es muss sich um Länder drehen, wo klar ist, erstens, wir haben eine Nachvollziehbarkeit dessen, was an Infektionsrisiko da ist. Und auf der anderen Seite muss es auch vergleichbare Standards geben, was Abstandhalten angeht, was die Frage von Mund-Nasen-Schutz angeht.
Noch vor der Verabschiedung im Bundeskabinett lobte Italiens Außenminister Luigi Di Maio den Entwurf. Arbeiten wir darauf hin, dass wir am 15. Juni in Europa alle gemeinsam neu starten können, so der italienische Außenamtschef, dessen Land seine Grenzen in der kommenden Woche für Touristen öffnen will. Auch das Eckpunktepapier will die Änderung der Einstufung als Startsignal verstanden wissen. Man lasse sich von dem Gedanken leiten, dass die Wiederbelebung des Tourismus wichtig sei, sowohl für Reisende und die deutsche Reisewirtschaft als auch für die wirtschaftliche Stabilität in den deutschen Zielländern, zitiert die Deutsche Presseagentur. Unter anderem schlägt die Bundesregierung vor, dass die Obergrenze an Infektionen, die in Deutschland zum Ende von Lockerungen führen kann, auch für Reisen in Europa gelten soll. Es dürfte also nicht mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen geben. Außerdem soll jedes Land ein tragfähiges Konzept zur Einhaltung von Abstandsregeln, Händewaschen und Masken und zu Belüftung und Raumdesinfektion entwickeln. Daneben sollen die Länder ausreichende Kapazitäten für Tests, Quarantäne und Behandlung nachweisen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch will den Katalog verlängern.
Dazu gehört dann zum Beispiel auch, wie der Flugbetrieb gestaltet wird. Dazu gehört, wie der Bahnbetrieb gestaltet wird.
Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband mahnt europaweite Regeln an und er verweist auf die schwierige Situation derer, die zu Risikogruppen gehören. Auch hier im Gleichklang mit dem linken Politiker Bartsch.
Gerade Menschen mit Vorerkrankungen müssen auch stornofrei zurücktreten können. Und es muss gleichzeitig, und das kann die Bundesregierung hier eintreten für die eventuellen Verluste, die es bei den Reisebüros gibt.
Die Reisewarnung ist ein Indiz dafür, dass die Voraussetzungen für die kostenlose Stornierung einer Reise gegeben sind. Gerade deshalb begrüßt wiederum die Tourismusbranche die Pläne. Den Gesprächsbedarf, den es in der Bundesregierung noch gibt, hat offenbar vor allem Horst Seehofer. Reisewarnungen oder Empfehlungen sollten zu den Regelungen der Einreise nach Deutschland passen, teilte heute ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Das gelte für Kontrollen an den Binnengrenzen ebenso wie für den EU-Einreisestopp und Quarantäneregeln.
Ein Bericht meiner Kollegin Gudula Geuter. Trotz aller politischer Meinungsverschiedenheiten über die richtige Strategie im Kampf gegen das Virus sind sich alle Seiten einig. Einen endgültigen Sieg wird es erst mit der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes geben. Weltweit wird deshalb in den Laboren mit Hochdruck geforscht. Auch in Deutschland sind die Wissenschaftler von vielen bürokratischen Zwängen und finanziellen Engpässen befreit. Offenbar mit ersten kleinen Erfolgen. Noch jedoch ist die Sorge vor einer Infektion groß, entsprechend hoch in den letzten Wochen die Zahl der Krankschreibungen. Schon bei leichten Symptomen bleiben viele Arbeitnehmer offenbar zu Hause. Volker Findhammer berichtet.
Zwar beruhen die Angaben nur auf der Auswertung von Patientendaten und Hochrechnungen der Techniker Krankenkasse, sie dürften aber ob der besonderen Lage allgemeingültig sein. Danach erreichte der Krankenstand im vergangenen März mit knapp 7% den höchsten Wert seit 20 Jahren. Aber vergleicht man den Wert mit den beiden vorausgegangenen Jahren, dann betragen die Unterschiede jedoch maximal 1,5 Prozentpunkte. Von einem drastischen Anstieg der Krankmeldungen kann also trotz der Corona-bedingten Erleichterungen bei den Verfahren wie der rein telefonischen Krankmeldung keine Rede sein. Im Vordergrund standen Erkältungskrankheiten, sagt der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse Jens Baas gegenüber unserem Programm. Und deshalb
gehen wir natürlich davon aus, dass sich der hohe Krankenstand dadurch erklären lässt, dass die Arbeitnehmer den Empfehlungen zur Eindämmung der Pandemie gefolgt sind, also das getan haben, was wir eigentlich auch von ihnen erwartet haben. Sie sind nämlich bei Erkältungssymptomen vorsichtshalber zu Hause geblieben, um so eine mögliche Ansteckung anderer mit Corona zu vermeiden.
Unterdessen sehen die Krankenkassen immer stärker ein Defizit auf sich zurollen, das, so die ersten Forderungen, nur durch höhere Bundeszuschüsse wird kompensiert werden können, wenn die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht drastisch steigen sollen. Die Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen VDEK, Doris Pfeiffer, spricht heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 4,8 Milliarden Euro, die den Kassen voraussichtlich bei den Einnahmen wegbrechen, vor allem durch Kurzarbeit und die zunehmende Arbeitslosigkeit. Dem stehen auf der anderen Seite steigende Ausgaben von gut 3,3 Milliarden Euro gegenüber, etwa für die ausgeweiteten Corona-Tests, aber auch die Ausgleichszahlungen für Pfleger und Therapeuten und den Ausbau der Intensivbetten, den die Kassen mitzutragen haben. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds werden die steigenden Ausgaben im Moment noch aufgefangen. Zum Jahresende aber dürften die Reserven weitgehend erschöpft sein. Ohne einen höheren Bundeszuschuss müsste der allgemeine Beitragssatz sowie die kassenabhängigen Zusatzbeiträge kräftig angehoben werden. Unterdessen gibt es erfreulichere Nachrichten in puncto Impfstoff. Da sagte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek heute Morgen im Sender NTV, dass in wenigen Wochen die klinische Prüfung für zwei weitere Impfstoffe in Deutschland beginnen kann, nachdem ein erster sich bereits in der ersten Prüfungsphase befindet.
Insgesamt muss man abwarten, wie die klinischen Prüfungen verlaufen. Wir haben ja im Moment 8 Impfstoffe in der klinischen Prüfung weltweit. Und ich gehe davon aus, dass wir nach der ersten Phase der klinischen Prüfung, die vielleicht im Sommer oder Herbst für einige wenige Impfstoffe abgeschlossen werden kann, dann gleich zu größeren Phase 2-3 Kombinationsprüfungen mit mehreren Tausend, vielleicht sogar mehr als 10.000 Probanden kommen werden.
Aber erst wenn diese Prüfungen positiv abgeschlossen seien, könne über eine mögliche Zulassung überhaupt gesprochen werden. Insofern gilt das kommende Frühjahr immer noch als der frühestmögliche Termin für die Einführung eines Impfstoffs gegen Covid-19.
Informationen von Volker Findhammer. Solange ein Impfstoff nicht auf dem Markt ist, solange ist Ansteckung eine Gefahr, besonders dann, wenn man außerhalb der eigenen vier Wände unterwegs ist. Wer dennoch unbedingt von A nach B reisen muss, nimmt in unseren Zeiten der Pandemie meist den eigenen Pkw. Der Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln ist derzeit wenig populär. Gähnende Leere deshalb auch in den Abteilen der Deutschen Bahn. Die Fahrgastzahlen sind in den letzten Wochen und Monaten dramatisch eingebrochen. Heute in Berlin ein Bahnkrisentreffen mit fast allen wichtigen Akteuren, Frank Capellan berichtet.
Für den Chef der Lokführergewerkschaft GDL ist schon jetzt ausgemacht, dass dieses Bündnis eines festschreiben soll: eine Sanierung des Corona-geschädigten Konzerns auf Kosten der Mitarbeiter. Klaus Weselski redet sich in Rage. Kurz nachdem sich Bahnchef, Verkehrsminister und andere Tarifpartner in Berlin die Treue geschworen haben, macht er in Frankfurt klar: die Lokführer bleiben draußen. Beim Bündnis für die Bahn.
Wir haben schon 127 Sanierungsvorfälle in diesem Konzern erlebt und wir werden den nächsten Sanierungsfall nicht in dieser Form umsetzen.
Mehr als 2 Milliarden Euro soll die Bahn beim Personal einsparen. Zugleich aber betont der Verkehrsminister, dass es weder einen Stellenabbau noch einen Stopp der geplanten Neueinstellungen geben wird. Stattdessen wird der Bund als Eigentümer Schulden machen. Staatliche Hilfen bis zu 8 Milliarden Euro stehen in Rede. Eine Gesamtverschuldung von 30 Milliarden Euro könnte am Ende in der Bilanz stehen. So Andreas Scheuer.
Es ist klar, dass wir die Verschuldungsgrenze anheben müssen und auch eine Eigenkapitalerhöhung vollziehen müssen.
Noch in dieser Woche soll darüber mit dem Haushaltsausschuss des Bundestages gesprochen werden. Wegen leerer Züge ist die Bahn seit dem Lockdown in die Krise gefahren. Das Bündnis für die Bahn soll nun dafür sorgen, dass das Unternehmen trotz aller Probleme vorangebracht wird, um den entscheidenden Beitrag bei der Einhaltung der Klimaziele leisten zu können. Der Vorsitzende der zweiten Eisenbahnergewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel, sieht die Partner da auf gutem Wege.
Wir haben mit diesem heutigen Bündnis gesichert, dass es eben nicht zu einem befürchteten Stellenabbau kommt. Und wir haben sichergestellt, dass der Bund nochmal ein klares Bekenntnis zu den bereits geplanten und vorgesehenen Investitionen gegeben hat. Jetzt an dieser Stelle zu sparen, wäre das völlig falsche Signal.
Dennoch zieht Gewerkschaftskollege Weselski da nicht mit. Am Ende müssen die Lokführer und Zugbegleiter über Lohnverzicht die Zeche zahlen, glaubt der GDL-Chef. Die Schulden müssten ja schließlich zurückgezahlt werden. Bahnchef Richard Lutz setzt dennoch darauf, dass Unternehmen und Tarifpartner an einem Strang ziehen werden, um die Corona-Probleme zu meistern. Lob für den Bund, der das Rettungspaket in der kommenden Woche auf den Weg bringen will.
Der Erste, der sich in dieser Solidarität klar bekannt und bewegt hat, war unser Eigentümer.
CSU-Minister Andreas Scheuer will nun versuchen, auch die Lokführer doch noch für das Bahnbündnis zu gewinnen.
Der eine fährt mit und der andere eben nicht. Ich bedauere es, weil die Lokführer ein wirklich starker Teil der starken Schiene sind.
Angst, nicht mitfahren zu dürfen, haben im Übrigen auch die Bahnwettbewerber. Die privaten Anbieter könnten bei den geplanten Rettungspaketen außen vor bleiben. Wir werden im Interesse einer starken und dauerhaft lebensfähigen Schiene alle Register ziehen, um eine Ungleichbehandlung zwischen der DB und anderen Bahnen zu verhindern. Das bekräftigt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen. Systemrelevanz dürfe nicht nur an der Deutschen Bahn festgemacht werden, die schließlich nicht einmal die Hälfte des Güterverkehrsmarktes repräsentiere.
Frank Capellan. Kein Streit, kaum parteipolitische Profilierungsversuche. In den letzten Wochen der großen Krise zog die Große Koalition an einem Strang. Eine Geschlossenheit, die beim Bürger ankommt. Selten war die GroKo populärer als jetzt aktuell im Frühjahr 2020. Doch kaum scheint die Pandemie so halbwegs im Griff, haben beide Parteien offenbar die Lust am politischen Gezänk wiederentdeckt. In Berlin diese Woche Streit um die Dauerthemen Soli-Zuschlag und Mindestlohn. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Die Unionswirtschaftspolitiker wurden ganz schnell und von ganz oben zurückgepfiffen. Noch während sie am Vormittag in ihrer Fraktionsarbeitsgruppe ihre Ideen für ein Konjunkturprogramm berieten, erstickte Annegret Kramp-Karrenbauer den absehbaren Koalitionskrach, bevor dieser überhaupt anfangen konnte. Hände weg vom Mindestlohn, twitterte die CDU-Vorsitzende am Vormittag. Damit war der Vorschlag, den Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro abzusenken oder zumindest auf eine weitere Erhöhung zu verzichten, ganz schnell wieder abgeräumt. Konjunkturförderung ja, aber nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer. Diese Botschaft musste dann auch noch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in einer eilends anberaumten Presseerklärung verkünden.
Menschen, die den Mindestlohn verdienen, haben es gerade in dieser Krise besonders schwer. Zum Beispiel, wenn ich an die steigenden Lebensmittelpreise denke. Wir als Christdemokraten machen Politik für alle Teile der Gesellschaft, für eine starke Wirtschaft, genauso für die wichtigen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen nehmen wir alle Gruppen in den Blick. Deshalb ist eine Debatte über eine Absenkung des Mindestlohns überhaupt keine Position der CDU Deutschlands.
Erst ein Tweet und dann nochmal ein Statement. Durch dieses Doppelmanöver des letzten Augenblicks liefen die Vorwürfe von Linken und Grünen, die CDU-Ideen seien dreist und schäbig, weitgehend ins Leere. Dennoch haben Union und SPD noch sehr weit auseinanderliegende Ideen, wie die Konjunktur hierzulande wieder auf Touren kommt.
Für uns ist eine Sache wichtig, dass dieses Paket auch in die Zukunft zeigt und dass es nicht nur darum geht, den Zustand wiederherzustellen, den wir vor Corona gehabt haben.
Betont am Nachmittag Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Er fordert weniger Bürokratie, zweitens Liquiditätshilfen, damit Unternehmen über die nächsten Monate kommen und nach vorn gerichtete Investitionen, etwa in Digitalisierung und Klimaschutz. Da hat Markus Söder in München schon längst ähnliche Pflöcke eingerammt.
Es muss tatsächlich ankommen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Es muss einen Technologiesprung beinhalten, nicht nur alte Strukturen irgendwie verlängern, sondern mit neuen einsteigen, gerade im Bereich Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, das, was wir in Bayern, glaube ich, sehr gut vormachen. Und was ganz wichtig ist, es darf nicht am Ende zu einer Überschuldung Deutschlands führen.
Da aber setzt die SPD andere Akzente. Deren Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich betont, seine Partei wolle vor allem die staatlichen Investitionen ankurbeln. Und das gehe nur über eine Stärkung der Kommunen.
Deswegen bestehen wir auch so darauf, dass auf der einen Seite das Wegbrechen der Gewerbesteuereinnahmen und auf der anderen Seite eine Altschuldenregelung auch in den Verabredungen, die wir in der Koalition haben, mit auf den Weg gebracht werden können.
Doch eine Altschuldenregelung lehnt die Union bislang ab. Zum Streitobjekt wird zudem der Soli. Die SPD hatte schon vor Monaten vorgeschlagen, die Abschaffung für die unteren 90% der Steuerzahler auf den 1. Juli vorzuziehen. Das lehnte die Union zunächst ab, nun ist sie dafür. Ärger droht aber, weil die Union nun zum 1. Juli den Soli komplett für alle, also auch für die höheren Einkommen, abschaffen will. Das wiederum ist mit der SPD bislang nicht zu machen, eben weil die Reichen größere Möglichkeiten hätten, das Sozialgefüge in Deutschland zu bewahren, so Rolf Mützenich.
Aus Berlin für den Deutschlandfunk Theo Gers. Innenpolitisch steht Benjamin Netanyahu schwer unter Druck. Sein Korruptionsprozess kratzt gewaltig am Renommee des israelischen Premiers. Nicht wenige seiner Kritiker halten seine ultraharte Linie gegenüber den Palästinensern deshalb für ein Ablenkungsmanöver. Offenbar gibt es dabei keinerlei Tabus. Netanyahu plant offenbar tatsächlich die völkerrechtswidrige Annexion von Teilen des Westjordanlandes. Aus Tel Aviv Benjamin Hammer.
Die Meldungen über Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern nehmen zu, so wie hier in Ost-Jerusalem. Dort griff ein Palästinenser gestern einen israelischen Polizisten an. Beide wurden bei dem Vorfall verletzt. Von einer neuen Phase der Gewalt zu sprechen, dafür ist es noch zu früh. Die Debatte, ob die Annektierungspläne der israelischen Regierung die Lage eskalieren lassen könnten, ist aber längst da. Israelische Medien zitieren Kamil Abu Rukun. Der Generalmajor leitet die für das besetzte Westjordanland zuständige Behörde der israelischen Armee. Laut den Medienberichten befürchtet Abu Rukun eine neue Serie von Terroranschlägen und hält sogar eine neue Intifada, einen gewalttätigen Aufstand der Palästinenser, für möglich. Öffentlich über dieses Thema zu sprechen, ist für Israels Generäle eine schwierige Angelegenheit. Dennoch wurde ein Kollege Abu Rukuns im israelischen Armeeradio deutlich. Ich denke, dass Abu Rukun die möglichen Szenarien am besten kennt, sagte der Generalmajor Avi Mizrahi. Er versteht die palästinensische Seite, denn er steht mit ihnen im alltäglichen Kontakt. Wenn er die Stimmung in den palästinensischen Straßen einschätzt, dann sollte man auf ihn hören. Der israelische Generalmajor betont, am Ende entscheide die Politik. Und so solle es in einer Demokratie auch bleiben. Dass die Vertreter der Armee aber öffentlich warnen, zeigt, wie besorgt sie sind. Die möglichen Folgen betreffen ja nicht nur unser Verhältnis mit den Palästinensern. Auch der Frieden mit Jordanien und Ägypten sowie die Annäherung mit den Golfstaaten könnten betroffen sein. Die Politik sollte sich all diese möglichen Folgen ganz genau anschauen. Israels Premier Benjamin Netanyahu kennt diese Warnungen natürlich. Doch bisher bleibt er bei seiner Linie. Er will möglichst bald mit der Annektierung von Teilen des besetzten Westjordanlandes beginnen, flankiert vom sogenannten Friedensplan der US-Regierung. In einer Fraktionssitzung des Likud soll Netanyahu gestern konkret geworden sein. Der Monat Juli sei das Ziel und er habe nicht die Absicht, davon abzurücken. Öffentlich erklärte der Premierminister: Wir haben eine historische Gelegenheit, wie es sie seit 1948 nicht mehr gab. In einem diplomatischen Schritt behutsam Souveränität in Judäa und Samaria auszuüben. Es ist eine große Chance, die wir nicht ungenutzt verstreichen lassen werden. Die biblischen Namen Judäa und Samaria, so nennt Netanyahu das Westjordanland. Die Palästinenser haben schon jetzt auf die möglichen Schritte der Israelis reagiert. Sie erklärten alle Formen der Zusammenarbeit für beendet. Vom palästinensischen Premierminister Steyer kamen jedoch auch mäßigende Töne. Zwar habe die palästinensische Autonomiebehörde die Kooperation der Sicherheitskräfte mit Israel beendet, sagte Steyer, dennoch werde sie verhindern, dass im Westjordanland Chaos ausbricht.
Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Wenn nach der großen Liebe der große Streit kommt und Paare sich trennen, wird es meist teuer für beide Seiten. Das Hab und Gut muss auf zwei Haushalte aufgeteilt werden. Auch bei den Renten- und Versorgungsansprüchen geht es nach vielen gemeinsamen Ehejahren um gerechte Teilung. Meist wird dabei erbittert um jeden Cent gefeilscht. Klare juristische Regelungen sind deshalb notwendig. Heute dazu ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Wenn Ehepartner sich scheiden lassen, werden auch die Rentenansprüche aufgeteilt. Und zwar die Ansprüche, die beide während der Ehe erworben haben. Fachleute nennen das Versorgungsausgleich. Häufiger Fall. Der Ehemann ging arbeiten, die Ehefrau kümmerte sich vorwiegend um die Kinder. Dann soll die Ehefrau von den höheren Rentenansprüchen ihres Ex-Mannes profitieren. Die Rentenansprüche von Geschiedenen sollen gerecht aufgeteilt werden, sodass am Ende jeder die Hälfte der Rentenansprüche bekommt. Grundsätzlich geschieht die Aufteilung innerhalb einer Rentenkasse. Das heißt, am Ende hat jeder Ehepartner einen eigenen Rentenanspruch bei derselben Rentenkasse. Bei Betriebsrenten läuft das anders. Dort gibt es eine Ausnahmeregelung. In bestimmten Fällen kann der Versicherer verlangen, dass der Partner, der nicht dem Betrieb angehört, seinen Anteil bei einer anderen Rentenversicherung anlegt. Genau das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass vor allem Frauen hohe Verluste hinnehmen mussten. Sie bekamen vom neuen Versicherer aufgrund der stark gesunkenen Zinsen deutlich weniger Rente ausbezahlt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, es ist grundsätzlich verfassungskonform, wenn bei einer Scheidung Betriebsrentenansprüche auf eine andere Rentenversicherung übertragen werden. Allerdings mit Einschränkungen, so der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart.
Dabei dürfen die Nachteile der externen Teilung nicht um jeden Preis auf die ausgleichsberechtigte Person verlagert werden. Einer solch einseitigen Belastung der ausgleichsberechtigten Person sind durch das Grundgesetz auch wegen der faktischen Benachteiligung von Frauen enge Grenzen gesetzt.
Die Familiengerichte müssen deshalb sicherstellen, dass Frauen nicht benachteiligt werden.
Somit ist es Aufgabe der Gerichte, den Ausgleichswert bei einer externen Teilung nach § 17 des Gesetzes über den Versorgungsausgleich so festzusetzen, dass die Grundrechte aller beteiligten Personen gewahrt sind, indem insbesondere übermäßige Transferverluste verhindert werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat auch deutlich gemacht, wo die Grenze liegt. Verluste von maximal 10% sind gerade noch hinnehmbar. Unterm Strich bedeutet das Urteil, Frauen werden künftig bei der Verteilung von Betriebsrentenansprüchen deutlich besser gestellt.
Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Und zum Schluss dieser Sendung erzählt unsere Ostasien-Korrespondentin eine positive Geschichte aus Taiwan. Dort sind die Infektionszahlen gering, auch dank Homeoffice und strenger Ausgangsbeschränkungen. Die vielen Stunden in den eigenen vier Wänden haben nun offenbar erfreuliche Folgen. Katrin Erdmann berichtet.
Geburtsprämien, Subventionen für den Kindergarten und andere finanzielle Anreize. Nichts fruchtete bei den Taiwanerinnen und Taiwanern. Die Geburtenrate wollte einfach nicht höher werden. Doch dann kam Corona und 400.000 Taiwaner, meist Männer, kehrten aus China in die Heimat zurück und blieben wegen des Virus länger als sonst bei ihren Frauen. Li Chunyi ist Arzt am Frauenhospital in Taichung und macht gerade sehr viele Ultraschalluntersuchungen. Generell wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Pandemie weltweit die Geburtenrate steigen wird. Wir haben diesen Monat einen Anstieg von ca. 30% zu verzeichnen. Außerdem, so der Gynäkologe in einem Interview mit dem lokalen Fernsehsender NTD, seien viele Frauen, die momentan in der Klinik eine Kinderwunschbehandlung durchlaufen, nun überraschend von ganz allein schwanger geworden. Der Arzt führt den Anstieg auf die vielen Homeoffice-Stunden der Männer zurück, die ja sonst nur alle paar Wochen für kurze Zeit heimkehren. Taiwan rechnet in diesem Jahr mit bis zu 10.000 zusätzlichen Geburten. Gesundheitsminister Chen Chung, ganz Politiker, reagiert auf die Hinweise aus den Kliniken und von den Ärzten noch zurückhaltend. Ich muss mir die Zahlen bezüglich der Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft genauer ansehen. Aber sollten wir wirklich einen Babyboom haben, käme uns das natürlich zugute. Mal wieder aufwärts, nachdem es bei den Geburten jahrelang nur abwärts ging. Vor 20 Jahren verzeichnete Taiwan noch 300.000 Geburten pro Jahr. 8 Jahre später waren es 100.000 weniger und vergangenes Jahr sogar nur noch 170.000 Neugeborene. Gestiegen ist seit dem Corona-Ausbruch nicht nur die Zahl der Schwangerschaften, sondern auch die der Kinderwunschbehandlungen. Auch hier wuchs die Nachfrage um schätzungsweise 30%.
Und dieser Bericht von Katrin Erdmann aus Taiwan. Am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Abend.